Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich spreche in das Mikro. Ja, und schön, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind. Ich möchte mit einer kleinen Anekdote beginnen, sozusagen als Einführung und Einstieg, um auch zu zeigen, was mein Zugang zu diesem Thema macht, herstellt und auch ein Beispiel zu bringen, wo man das Konzept anwenden kann, das ich vorstellen werde. Ich war letzte Woche auf einer Tagung zu Jungenarbeit, zum Umgang mit Jungen, die hatte den Titel Jungen, die Schwachen, Starken. Achso, ich kann schon mal klicken, diesem schönen Foto als Einladung. Jungen, die Schwachen, Starken, eine gesellschaftliche, politische und pädagogische Herausforderung. Also da nahmen vor allem Leute teil, die pädagogisch mit Jungen arbeiten, aber auch Politikerinnen und Politiker. Und ganz zum Anfang fanden sich über 100 Menschen zusammen, in einem Einführungsvortrag zu lauschen mit dem Titel Einschätzungen zur gesellschaftspolitischen Situation von Jungen und Herausforderungen für die politische und pädagogische Praxis. In diesem Vortrag konnte man erfahren, dass Jungen in verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung in sogenannte Sozialisationsfallen tappen. Im Alter von 3 bis 4 Jahren beispielsweise entdecken sie ihre männliche Geschlechtsidentität, wenden sich dabei von der Mutter ab und suchen nach männlichen Bezugspersonen. Dabei sind sie mit der gesellschaftlichen Idealisierung des Mannes und der Abwertung von Frauen, die Gleichsetzung des Weiblichen mit Schwachem konfrontiert. Und die Bewältigung dieser Falle geht natürlich biografisch unterschiedlich aus. Später im Alter von 12 bis 14 Jahren machen sie Erfahrung, dass Mädchen sich von ihnen abwenden und älteren Jungen zuwenden. Jungen würden dabei, so der Referent, in eine sexistische Falle gedrängt werden. Man könnte dies, so der Referent, als Wurzel des Sexismus bei Jungen betrachten. Bei seinen politischen Schlussfolgerungen formulierte dann der Referent die Abwesenheit von Vätern im Familienhaushalt als ein größeres Problem und deren funktionalen Zugriff auf Hausarbeit, also Hausarbeit nicht als etwas ganzheitlich Emotionales zu betrachten, sondern als etwas, das man mal schnell erledigen muss und von dem es immer nur so einzelne kleine Teilchen gibt, die man erledigen muss. Also das sind sozusagen Hauptprobleme. Und er schlug dann unter anderem vor, dass, wie das viele andere auch tun, dass es mehr Männer in Kindergärten und Grundschulen geben muss. Nach dem Vortrag meldete sich ein Zuhörer und sagte, dass er Schwierigkeiten hatte, dem Vortrag zu folgen, weil so einiges aus seiner Realität nicht darin vorkam. Alleinerziehende Erwachsene oder gleichgeschlechtliche Eltern wären darin nicht vorgekommen, nicht heterosexuelle Jungen ebenso. Und mit den Bemerkungen zum Sexismus könnte man nicht mehr erklären, warum die Gesellschaft sexistisch ist. Der Referent antwortete, dass er nun einmal nur 30 Minuten Zeit gehabt hätte und die Aufgabe bekommen hätte, über den Durchschnitt zu reden und ein Modell der Geschlechterpolitik vorzustellen. Es sei, so seine Worte, kein Affront, wenn ich über den heterosexuellen Durchschnitt rede. Später sprach ich mit einem Bekannten über seine Wahrnehmung des Vortrags. Er lebt selbst schwul, ist in der Bildungsarbeit auch mit Jungen aktiv und arbeitet in einem Verein für türkische Schwule, Lesben und Transgender. Er meinte, dass er irgendwann abgeschaltet hätte, nicht mehr zugehört hat bei dem Vortrag, weil irgendwas auch komisch war, aber er konnte es nicht genau benennen. Irgendwas hat gefehlt. Und als er dann den Kritiken nach dem Vortrag zuhörte, merkte er, das war's. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen und darüber reden, was in dieser Situation noch sozusagen alles komisch ist oder war. Aber aus meiner Sicht sind solche Momente des Gefühls, hier ist etwas merkwürdig, hier fehlt etwas, ein zentraler Motor für die Entwicklung des Begriffs, den ich heute vorstellen werde. Adrian Rich beschrieb derartige Momente 1984 in einem Text über die Unsichtbarkeit von Frauen an der Hochschule mit den Worten, wenn die, welche die Macht haben, der Wirklichkeit Namen und soziale Gestalt zu verleihen, dich lieber nicht sehen oder hören, wenn jemand mit der Autorität eines Lehrers zum Beispiel die Welt beschreibt und du darin nicht vorkommst, dann tritt ein Moment der psychischen Gleichgewichtsstörung ein. Als schautest du in einen Spiegel und sähst nichts. Um solche Momente der psychischen Gleichgewichtsstörung zu begreifen und in sie intervenieren zu können, um unsere Erfahrungen und Lebensbedingungen nicht als unveränderlich, natürlich und selbstverständlich zu begreifen, sondern sie als historisch spezifisch zu verstehen, als von Menschen geschaffen, sie gewissermaßen als unnormal zu kennzeichnen. Und um die eigene Sprachlosigkeit überwinden zu können, brauchen wir Begriffe zur Durchdringung dieser Erfahrungen und Situationen. Gleichzeitig brauchen wir, um in unseren Interventionen nicht letztlich uns selbst zu schaden, indem wir das, wogegen wir uns wenden, letztlich stärken, Begriffe, mit denen wir unser politisches Handeln reflektieren können. Dazu gibt es den Begriff Heteronormativität. Ich werde am Anfang des Vortrags ein bisschen was über Queer, Queer Theory, Queer Politics sagen und dann im Hauptteil verschiedene Aspekte dieses Konzepts Heteronormativität darstellen, wie es in unterschiedlichem Maße verwendet wird. Ich will natürlich gleich darauf hinweisen, das ist nur eine Perspektive unter vielen. Wenn ihr sie 10 Leute fragt, die also über Heteronormativität reden sollen, werden sie 10 verschiedene Antworten liefern. Ganz zum Schluss werde ich noch einige Überlegungen anstellen dazu, wie man aus meiner Sicht sinnvollerweise mit diesem Begriff arbeiten kann, im politischen Handeln und auch in der wissenschaftlichen Forschung. Unterbreche mich, wenn ich zu schnell bin. Genau, wenn ich zu langsam bin, das wird nicht vorkommen, glaube ich. Wenn ich zu leise rede oder nuschle, ne? Also gebt mir Bescheid. Also ganz kurz was zu Queer, wo das herkommt, das habe ich mir noch dazu aufgeschrieben. Die Veranstaltung heißt ja Queer, quer einsteigen. Dieser Hörsaal ist ganz toll gebaut mit diesen knarrenden Türen. Was heißt Queer? Queer kommt aus dem Englischen, heißt so viel wie seltsam, schräg, merkwürdig, komisch, ist als Schimpfwort benutzt worden, gegen schwule, Lesben, Homosexuelle, Transleute, also allgemein gegen Abweichlerinnen gegenüber dem sexuellen und geschlechtlichen System. Und es ist zunehmend verwendet worden von, da gibt es unterschiedliche Geschichten zu, People of Color, also Schwarze, der Arbeiterklasse, von Personen, die in der AIDS-Krise in den 80ern in den USA zu denen gehörten, die sozusagen gesellschaftlich ausgestoßen wurden, um die sich nicht gekümmert wurde. Oder auch von Drag Queens, die für sich keinen anderen Namen hatten. Mann, Frau, Transe, alles passte nicht genau. Sie verwendeten Queer. Das ist also ein Begriff der Selbstbezeichnung, eine Variante sozusagen, wie man ihn verwendet als Selbstbezeichnung von Leuten, die keinen anderen Namen haben. Eine andere Variante dieses Queer-Begriffs ist, ihn als Sammelbegriff zu benutzen für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle, meistens auch in der Reihenfolge, also häufig meinen es dann doch Schwule, manchmal auch Lesben. Und eine dritte Variante von Queer ist, ihn als Zeichen zu benutzen, um eine radikale Gesellschaftskritik anzuzeigen oder eine Kritik, die man hat, insbesondere eben auf Sexualität und Geschlecht bezogen, aber auch auf weitere Herrschaftsverhältnisse. Ich habe die AIDS-Krise erwähnt, also nicht in den 80ern kam in den USA AIDS auf, zunächst als Schwulenkrankheit gesehen. Und in dieser Zeit zeigte sich, dass Sexualität als Mittel zum Krisenmanagement benutzt werden kann und in dem bestimmte Leute systematisch ausgegrenzt wurden. So kam es zum Beispiel in New York dazu, dass in Bibliotheken ein schwules Sexbuch verboten wurde und also dazu die Mitarbeiterinnen dazu auch gefordert wurden, es zu zerstören, weil es eine Praktik enthält, die also HIV übertragen kann. Was natürlich nicht passierte, weil das ein Heterosexbuch verboten wurde, in dem solche Praktiken natürlich auch erwähnt wurden. In der Zeit traf es sozusagen also besonders hart schwarze Menschen, Prostituierte, Junkies und eben auch Schwule und Lesben. Und in der Zeit entwickelte sich eine bestimmte Form der Politik, die versuchte, solche Art Regulierung, Ausgrenzung zum Gegenstand von Kritik zu machen, radikale Politik der Sichtbarkeit und immer wieder, aber in unterschiedlichem Maße, der Versuch, der Unterschiedlichkeit der eigenen Bewegung Rechnung zu tragen. Auf diese ganzen Spuren werde ich im Vortrag immer wieder zurückkommen. Genau, das vielleicht nur mal so zur Einstimmung, als so ein Hintergrund, der, denke ich, viele der Akademikerinnen, die mit diesem Begriff arbeiten, motiviert. So, zurück oder nun also zur Heteronormativität. Ich werde eine Definition bieten, die von Peter Wagenknecht stammt. Nach seiner Sicht benennt Heteronormativität Heterosexualität als Norm der Geschlechterverhältnisse, die Subjektivität, Lebenspraxis, symbolische Ordnung und das Gefüge der gesellschaftlichen Organisation strukturiert und die Menschen in die Form zweier körperlich und sozial klar voneinander unterschiedener Geschlechter drängt, deren sexuelles Verlangen ausschließlich auf das jeweils andere gerichtet ist. Auf der Subjektebene erzeugt Heteronormativität den Druck, sich selbst über eine geschlechtlich und sexuell bestimmte Identität zu verstehen, wobei die Vielfalt möglicher Identitäten hierarchisch angeordnet ist. Auf struktureller Ebene reguliert Heteronormativität, so Wagenknecht weiter, die Wissensproduktion, bestimmt über die Verteilung von Ressourcen, strukturiert die Arbeitsteilung, auch Rassismus und Klassenverhältnisse sind heteronormativ geprägt und formen selbst wiederum Bilder und Praxen heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit. Mit anderen Worten, Heteronormativität legt fest, wer wir sein können und wer nicht. Sie strukturiert die Art und Weise, wie wir einander begegnen können und wem wir begegnen können. Sie legt uns bestimmte Arten des Bezugs zu uns selbst und zu unseren eigenen Körpern nahe, während sie andere Bezüge in die Ferne rückt. Sie ist ein Erklärungs- und Rechtfertigungsmuster für soziale Ungleichheit, ein Mittel zur Ausübung von Macht und verteilt gleichsam Möglichkeiten, Macht auszuüben. Heteronormativität verleiht einigen von uns das Gefühl, richtig zu sein, zum Beispiel in einer bestimmten Toilette, und das Gefühl, ein Recht zu haben auf freie Rede, Mitbestimmung, öffentlich gelebte Intimität, auf das Recht, Fragen zu stellen oder das Recht, jemanden anzuschauen. Und sie verleiht andererseits Gefühle der Angst, des Drucks, des Unbehagens, der Verunsicherung. Sie schafft Erklärungsnöte und ungewollte Sichtbarkeiten und Wut. Ich werde jetzt die einzelnen Elemente, die in dieser Definition von Wahnknecht vorkommen, länger ausführen und beginne mit diesem Begriff Heterosexualität als Norm. Das tritt in unterschiedlicher Weise in Erscheinung. Mal als unmarkierte Norm, wenn beispielsweise in einem Vortrag über Jungen vor jeder Nennung des Wortes Junge die Bezeichnung heterosexuell gesetzt werden könnte, ohne dass es einen irgendeinen Unterschied macht, während wenn man den Begriff homosexuell oder Ladyboy davor sitzen würde, zahlreiche Erklärungen ihre Selbstverständlichkeit verlieren würden. Eine andere Version, in der Heteronormativität in Erscheinung tritt, ist als markierte Norm, wenn man wenn zum Beispiel gesagt wird, dass es natürlich sei, heterosexuell zu leben, weil es durch die Evolution so festgelegt wurde oder durch Gott. Eine andere Version, in der es in Erscheinung tritt, ist als projizierte Norm, das heißt als Ideal, wie es uns also gerne im Film vorgeführt wird. Hierbei ist wichtig, dass dies nicht lediglich den Ausschluss oder die Diskriminierung von Nicht-Heterosexualität bedeutet, ein solches Verständnis würde die Funktionsweise von Normen verfehlen. Normen sind nicht komplett erreichbar, sondern fungieren als Orientierungsraster für alle Geschlechter und Sexualitäten. Diese Ausrichtungsfunktion wiederum bedeutet, dass die Existenz eines schwulen Bürgermeisters oder wenn Leute erleben, dass sie nach einem schwulen oder lesbischen Outing Akzeptanz erfahren, nicht ein Hinweis dafür ist, dass Heteronormativität nicht mehr existiert. Vielmehr ist jeweils genau hinzuschauen, unter welchen Bedingungen diese vermeintliche Akzeptanz geschieht und von welchen Ungleichzeitigkeiten sie unter Umständen begleitet ist. Also habe ich es zum Beispiel erlebt, dass eine Freundin, die sozusagen einerseits sich als total tolerant und akzeptierend gegenüber Schwulen und Lesben zeigt und auch mit ganz vielen Schwulen zusammenarbeitet, mir dann erzählt, dass sie sich schon wünscht, dass ihr junger, also sehr kleiner Sohn, doch später Kinder produziert, damit sie Oma wird. Mit diesem Begriff Heterosexualität als Norm ist auch nicht gesagt, dass die Norm der Geschlechterverhältnisse mit diesem Begriff Heterosexualität ausreichend beschrieben ist. Wenn zum Beispiel eine weiße deutsche Frau eine Beziehung mit einem türkischen Mann eingeht, so wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit in ihrem Umfeld allerhand Zurückhaltung erleben und sich Fragen stellen lassen müssen, wie zum Beispiel, warum hast du dir keinen deutschen Mann gesucht? Oder wie behandelt er dich? Man kann also nicht sagen, dass es eine allgemeine Privilegierung heterosexueller Lebensweisen gibt. Die US-amerikanische Feministin Gay Rubin hat bereits Anfang der 80er ein Modell vorgeschlagen, um eine vieldimensionale hierarchische Bewertung von Sexualität zu beschreiben. Das ist sozusagen auch grafisch so ein bisschen diese Undurchschaubarkeit dieser Struktur, glaube ich, darstellen soll. Ihr zufolge ist das, was als guter Sex gilt, nicht nur heterosexuell, sondern auch ehelich oder zumindest in einer Beziehung, monogam, zeugungsfähig, nicht käuflich, zu zweit, in derselben Generation, privat, nicht pornografisch, findet nur mit oder am Körper statt, ist sauber, also kein SM oder Spiele mit Körperausscheidung. Und ich würde sagen, also das ist ein 20 Jahre altes Modell, da sind einige Überlegungen inzwischen hinzugekommen. Diesen Dimensionen sind also weitere hinzuzufügen, wie zum Beispiel geistige Gesundheit, die Beteiligung kohärenter Körper, also bei denen biologisches Geschlecht und soziales Geschlecht in Einklang stehen. Sex, der über Statusdifferenzen hinweggeht, gilt ebenfalls als Bedrohung von diesen Differenzierungen. Es ist so eine liebste negative Seite, die ich nicht aufzählen werde, die könnt ihr euch sozusagen oder sie sich selbst denken. Es ist wichtig, dabei zu erkennen, dass diese jeweiligen Dimensionen unterschiedlich in Erscheinung treten. Also man kann zum Beispiel nicht sagen, finde ich, dass die Norm, Sex zu zweit zu haben und nicht mit mehreren, ähnlich wie die Zweigeschlechtlichkeit eine Grundstruktur unserer Subjektivierung ist. Das ist aber meine Perspektive, vielleicht stimmt die auch nicht. Die rechtlichen und medizinischen Thematisierungen von gleichgeschlechtlichem Sex, Prostitution und Sex mit künstlichen Objekten sind sehr, sehr unterschiedlich. Warum vor diesem Hintergrund überhaupt noch von normativer Heterosexualität oder Heteronormativität gesprochen wird, ist mir im Moment nicht so ganz klar. Ich komme darauf nochmal zurück. Ich will noch auf ein kleines Problem hinweisen, bevor ich zum nächsten Punkt komme. Wenn man betont, dass auch Heterosexualität von Heteronormativität betroffen ist, was ich ja gerade implizit gemacht habe, so wird eine Unterscheidung getroffen zwischen Heterosexualität als Praxis und Heteronormativität als einem soziokulturellen System. Da ist die Gefahr, dass sexuelles Begehren oder Heterosexualität als etwas natürlich Privates verstanden wird, das erstmal da ist und dann von diesem bösen System sozusagen überstülpt und in Angriff genommen wird. Und damit würde einem zentralen Gedanken der Theorien widersprochen werden, die die Grundlage dieses Heteronormativitätsbegriffs bilden. Nämlich die Idee, dass Sexualität nicht etwas Privates ist, dass sozusagen wir keine vordiskursive Sexualität haben, dass wir nicht unser sexuelles Begehren verstehen oder wahrnehmen können, ohne auf Begriffe zurückzugreifen, die gesellschaftlich produziert sind, die historisch und kulturell spezifisch sind. Also die Idee ist sozusagen, dass es sinnvoller ist oder ertragreicher ist, über Sexualität als Ort und Mittel der Machtausübung nachzudenken. So, nun zum nächsten Punkt, Zweigeschlechtlichkeit als Norm. Auch hier geht es wieder darum, dass die Existenz von Männern und Frauen keine natürliche Gegebenheit ist, sondern Produkt einer sozialen Konstruktion ist, die zuweilen mit sehr großer Brutalität das auslöscht, was ihr nicht entspricht. Ich will das mal an zwei Perspektiven verdeutlichen. Einmal der Umstand, dass unsere Körper wesentlich vielfältiger sind, als die Begriffe Mann und Frau zulassen. Es gibt ja so eine Reihe an Kriterien für Geschlecht oder biologisches Geschlecht, chromosomales, hormonales, gonadales Geschlecht, primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale. Das sind alles Kriterien, die zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedliche Konjunktur hatten. Und all die entsprechen nicht immer einander. Und wenn sie das nicht tun, dann kommt es vor, dass Körper der zweigeschlechtlichen Norm angepasst werden. Wenn also Neugeborene als intergeschlechtlich, als intersexuell klassifiziert werden, also nicht eindeutig Mann oder Frau zugeordnet werden können, dann werden sie operiert. Zum Teil mit sehr schlechter Information der Sorgeberechtigten, die ja eigentlich ein Mitspracherecht hätten. Und in diesen Fällen wiederum ist Heterosexualität ganz oft die entscheidende Norm. Das heißt, Ziel dieser Operation ist nicht ein kompletten Mann, eine komplette Frau herzustellen, sondern einen zu heterosexuellen Kopulationen fähigen Körper. Und dagegen gibt es dann die Kritik und auch eine Bewegung, die fordert, dass es solche Operationen nicht gibt, ohne die Einwilligung der Betroffenen und dass der Zwang, Menschen einen Personenstand zu geben, also ein Geschlecht zuzuweisen, aufgelöst wird oder es eine dritte Kategorie geben sollte. Neben dieser Anpassung von Körpern an das zweigeschlechtliche Ideal lässt sich die Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit auch durch einen historischen Blick verdeutlichen. Vor etwa 400 Jahren gab es gar keine Theorie der Zweigeschlechtlichkeit, so wie wir sie heute kennen, also eine Theorie biologisch unterschiedener Körper. Frauen wurden, wie der US-amerikanische Historiker Thomas Laqueur herausgearbeitet hat, in der Wissenschaft als Männer mit nach innen gewendeten Geschlechtsorganen konzipiert. Diese nach innen Stülpung bei Frauen wurde mit ihrer mangelnden Hitze erklärt. Übrigens waren Frauen nach diesen Konzeptionen auch mit einem stärkeren Sexualtrieb versehen als Männer. Dieses Modell, also das wir kennen, ist eine Entwicklung, die im 16., 17. Jahrhundert vielleicht angefangen hat und im 18. Jahrhundert Dominanz gewonnen hat. So, mit dieser These der sozialen Konstruiertheit von Geschlecht im Gepäck lässt sich nun fragen, wie diese Zweigeschlechtlichkeit hergestellt wird und wie wir uns daran beteiligen. Auf der einen Seite geht es hier um Prozesse der Anrufung, der Vergeschlechtlichung von anderen. Zum Beispiel durch die Vergabe geschlechtsspezifischer Namen und den Zwang, dies tun zu müssen, der ins Gesetz gegossen ist. Dem Schenken von Jung- und Mädchenspielzeug, das Schreiben von Büchern, in denen steht, dass Jung und Mädchen, also was Jung und Mädchen brauchen und dass sie vor allen Dingen etwas Unterschiedliches brauchen. Durch den irritierten und prüfenden Blick auf der Toilette, ob eine bestimmte Person hier richtig ist und gegebenenfalls die Ausweisung dieser Person. Ja, das erfahren also viele Trans-Leute, dass sie aus Toiletten rausgeschmissen werden, weil sie in der Falschen seien. Und natürlich durch die Bereitstellung geschlechtsspezifischer Toiletten überhaupt. Eine andere Variante wäre diese hier. Gibt es als Sticker gelegentlich in Berliner queeren Lokalitäten zu finden. So, dadurch wird das Feld der Möglichkeiten für die diesen Praktiken ausgesetzten Menschen eingeschränkt. Sie werden regiert. Wer diesen Regierungen nicht entspricht, wird benannt, erfasst und soweit möglich integriert. Es gibt zum Beispiel das Transsexuellengesetz in Deutschland, das festlegt, unter welchen Umständen jemand den Personenstand ändern darf. Es wird von Volkmar Siegusch auch als Zweigeschlechtlichkeitswiederherstellungsgesetz bezeichnet. Denn es legt unter anderem fest, dass Menschen, die einen Geschlechtswechsel machen wollen, dauerhaft fortpflanzungsunfähig gemacht werden müssen, sich Operationen unterziehen müssen also. Und sie müssen psychologische Gutachten bekommen, in denen also ihre Transsexualität bestätigt wird. Dagegen gibt es die Forderung, dass man zum Beispiel anstelle solcher Gutachten einen Beratungsschein als Voraussetzung nehmen könnte, also wie es bei Schwangerschaftsberatung auch der Fall ist. Auf der anderen Seite stellen Menschen ihre eigene Entsprechung der Norm mit der Norm der Zweigeschlechtlichkeit durch ihre Art zu gehen und zu reden fest, durch ihre Berufswahl oder aber, wenn die Tätigkeit, die gewählt wurde, ein eher geschlechtsuntypischer Beruf ist, dann durch die Beteuerung, doch heterosexuell zu sein. Und diese beiden Dimensionen, also das Regieren von anderen und die Selbstregierung, hängen zusammen. In dem Augenblick, wo ich beispielsweise Arbeiterklasse, Weiblichkeit als übertrieben, gefährlich und kontrollbedürftig konstruiere, konstruiere ich mich als jemanden, der normal ist, der auf der richtigen Seite steht. Und auf der anderen Seite, durch meine eigene Einfügung in die Zweigeschlechterordnung, unterstütze ich dieselbe, indem ich Teil dieser erdrückenden Normalität werde, die sich um jene Abweichung nicht mehr kümmert, wie sie selbst hervorbringt und absichert. Ein drittes Element dieses Heteronormativitätskonzept ist die These, dass Zweigeschlechtlichkeit und normative Heterosexualität einander wechselseitig bedingen. Die Setzung von Heterosexualität als Norm funktioniert nur, wenn es zwei und nur zwei Geschlechter gibt, auf der anderen Seite, und die auch einander ergänzen, nicht, die sozusagen ineinander passen. Und auf der anderen Seite erklärt sich die Zweigeschlechterordnung erst durch die Unterstellung eines natürlichen heterosexuellen Begehrens, einer auf Fortpflanzung ausgerichteten Lebensweise. Also ich habe ja noch Wasser. Ich hatte so eine Professorin, die hat immer die Seminare damit zugebracht, Wasser in ihre Gläser zu füllen und dieses Glas hin und her zu schwingen und nie davon zu trinken. So. Ich habe nochmal Wasser getrunken. Pausen sind ja gut, ne? Die Folge dessen oder die Forderung, die aus dieser These, die relativ, also die sehr spezifisch für Heteronormativitätskonzepte ist, die Folge, die daraus entsteht, heißt, dass wenn man Geschlechterverhältnisse analysiert, ist zentral ist auch über Sexualität zu reden und nachzudenken. Auf der anderen Seite Analysen von sexuellen Politiken oder sexuellen Regulierungen notwendigerweise auf Geschlecht eingehen müssen. Ein viertes Element ist die hierarchische Anordnung von Geschlechtern und Identitäten. Zweigeschlechtlichkeit ist hierarchisch. Männer verdienen im Schnitt mehr als Frauen, ihnen werden höherwertige Eigenschaften zugeschrieben. Der Körper von Frauen wird als für Männer verfügbar konzipiert, wobei es wiederum Unterschiede gibt, wer auf welche Weise verfügbar gemacht wird. Es gibt diese Werbung von der Fernsehzeitschrift Hör zu, die ist, glaube ich, jetzt 2 Jahre alt, die eine ganze Menge Kritik abbekommen hat. Ja, weil sie im Grunde genommen einen dominanten, objektiven Blick und Zugriff auf schwarze Frauen, der also ganz klar vom Kolonialismus strukturiert ist, produziert, darstellt. Die Hör zu und auch der Werberat haben diese Kritiken abgelehnt, weil sie der Ansicht sind, es sei normal, die beiden Figuren schauen ja irgendwie in die Kamera, stolz und werden gleichberechtigt. Also mit der Unterschrift, und es gibt noch eine kleinere Unterschrift, die was von keine Kompromisse machen sagt, finde ich es relativ klar, wessen Blick hier bevorzugt wird und wer hier wen genommen hat. Und dieses Irgendwas bedeutet natürlich auch, dass das, was genommen wird, etwas ist. Und ich könnte mir, also würde sagen, dass diese Art der Darstellung mit zwei weißen Leuten in Deutschland nicht mehr so stark funktionieren würde, oder aber möglicherweise eher sogar eine Sexismuskritik abbekommen würde. Und da sieht man dann auch wiederum, also dass diese Ideen, naja, andere Gesellschaften, andere Kulturen sind unheimlich sexistisch, nicht so ganz funktioniert. Auch in der Schwulen und Lesben gibt es Hierarchien. Schwule Männer sind präsenter in den Medien und auch im Aktivismus als lesbische Frauen oder bisexuelle Personen. Und die meisten Leute kennen auch eher jemanden Schwules als jemanden Lesbisches und erst recht nicht jemanden Bisexuelles. Aber das hat verschiedene Gründe. Sie haben mehr Zugang zu mehr Ressourcen, aber sie sind auch angreifbarer. Eine weitere Hierarchie, die ich noch benennen will, ist als transsexuelle Versicherungskauffrau, die ich kenne, wurde, als sie transsexuell wurde, also als Frau leben wollte, vom Außendienst in den Innendienst versetzt. Ja, also sie sollte sozusagen nicht mehr Kunden zugemutet werden. Und anderen Transsexuellen passiert es einfach, dass sie ihre Jobs verlieren. Das ist wiederum ein Schicksal, das sie mit einer Kopftuch tragenden Kollegin teilen könnten oder würden. So, fünftens. Ist mir wichtig, dass es verschiedene Techniken von Heteronormativität, verschiedene Strategien gibt. Das sind Techniken der Bezeichnung von Lebensweisen, also Benennung, der Verschreibung von Verhaltensnormen, das wäre mit Regulierung zu bezeichnen, die Definition und Diskriminierung von Unnormalem, also die Hierarchisierung und gleichzeitige Normalisierung, die Verbannung von außerhalb der Norm Stehenden in die Unsichtbarkeit bis hin zur Zerstörung, Auslöschung. Eine in heteronormativen Diskursen wiederkehrende Argumentationsfigur ist die Naturalisierung von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit, weshalb eine zentrale Widerstandsstrategie die Denaturalisierung ist. Wichtig ist mir hier, dass das Unsichtbarmachen oder Unterdrücken nicht die einzige, vielleicht auch nicht die Hauptform ist, in der Heteronormativität wirkt. Das ist also wichtig, wenn es um anti-heteronormative Politiken geht, die sehr oft auf die Unsichtbarkeit von Lesben und Schwulen fokussieren und dann Politiken der Sichtbarkeiten machen, also beispielsweise öffentliches Outen von sich oder anderen, das Fordern, dass andere sich auch outen sollen, unabhängig davon, unter welchen Bedingungen sie leben, oder Demos als klassische Sichtbarkeitspolitik. Das sind sicherlich wichtige Aktionsformen, aber die Frage ist immer auch, inwiefern wird dabei die Strategie der Benennung, wonach das, was anders ist, benannt, klassifiziert werden muss, unterstützt wird. Die grundlegende Differenzierung zwischen Normalen und Nicht-Normalen bleibt hier unter Umständen bestehen. So. Sechste Element, das ich hier benennen will, habe ich schon versucht einfließen zu lassen. Heteronormativität ist einerseits eine spezifische Form der Machtausübung. Sie tritt andererseits nie allein auf. Das vorherrschende Ideal unserer Gesellschaft ist eine heterosexuelle, weiße, deutsche, vielleicht christliche, vielleicht atheistische Familie mit Kindern, deren Mitglieder als Angehörige der Mittelschicht wenigstens teilweise Lohn arbeiten, körperlich und geistig befähigt sind und in der der Haupternährer und Hauptversorger ein Mann ist. Heteronormativität überkreuzt sich mit Rassismus, Kapitalismus, Antisemitismus und Behindertenfeindlichkeit. Viele Akademikerinnen und politische Aktivistinnen denken nicht in derartigen Zusammenhängen, vor allem solche, die relativ privilegierte Positionen besetzen. Der Begriff Intersektionalität, mit dem zunehmend in den Sozialwissenschaften versucht wird, solche Zusammenhänge zu fassen und zu theoretisieren, also einmal das Zusammenwirken von Machtverhältnissen und zum anderen Mehrfachzugehörigkeit, Mehrfachpositionalität von Menschen, ja, also ich als irgendwie Mann, Transe, Weißer, wie auch immer. Dieser Begriff ist nicht zufällig, dass der von lesbischen und schwarzen Feministinnen entwickelt wurde, die sich gegen die Dethematisierung von Rassismus, Sexualität und Kapitalismus in der US-amerikanischen Frauenbewegung wendeten. Ähnliche Kritiken gab es auch in Deutschland. Vor diesem Hintergrund ist es durchaus problematisch, dass im Rahmen von Heteronormativitätsdefinitionen die wechselseitige Konstitution von normativer Heterosexualität und hierarchischer Zweigeschlechtlichkeit betont wird, sowie deren Status als grundlegende Kategorie der Subjektivierung, während zum Beispiel Rasse oder Race diesen Status nicht bekommt, sondern eine potenziell weiterhin zuzunehmende Analysekategorie ist, die man aber auch wegnehmen kann, wenn man zum Beispiel nur 30 Minuten Vortragszeit hat. Die Folgen dessen sind gravierend. So wird beispielsweise die Gleichzeitigkeit von Privilegierung und Benachteiligung, die bei weißen, queeren Subjekten vorliegt, nicht fassbar. Christian Klesser hat darauf hingewiesen, dass die vielfältigen Begriffe der 80er und 90er, Heterosexismus, Homophobie, Biphobie, Transphobie, durch den universalistischen Anspruch des Begriffs Heteronormativität an Bedeutung verloren haben und dass die in ihnen thematisierten Machtverhältnisse tendenziell in queeren Analysen untergehen. Dann habe ich mich auch selbst, als ich diesen Vortrag verfasst habe, zunehmend gefragt, warum nenne ich das noch Heteronormativität? Wenn ich nicht eine Woche krank gewesen wäre und vielleicht auch ein paar Vorarbeiten mehr gehabt hätte, hätte ich das auch vielleicht ganz anders gestaltet. Insofern habe ich es jetzt so gemacht, wie ich es mache. Aber ich glaube, also aus meiner Sicht ist tatsächlich zu fragen, wozu dieser Begriff noch in der Form sinnvoll ist. Und vor diesem ganzen Hintergrund möchte ich jetzt nochmal auf die Eingangsgeschichte zurückkommen. Die Sozialisation von Jungen. Ich hatte gesagt, es gab Kritik am Ausschluss von nicht-heterosexuellen Jungen sowie gleichgeschlechtlichen Elternkonstellationen. Mit dem hier vorgestellten Konzept ließen sich noch zahlreiche weitere Probleme benennen. Zunächst ist der Ausschluss weitgehender. Die benannten Probleme und potenziellen Fallen für Jungen sind nur vorstellbar in einer ansonsten normgerechten Lebensweise, die nicht von Arbeitslosigkeit, unsicherem Aufenthaltsstatus, körperlichen Einschränkungen, Unsicherheiten bezüglich der eigenen Geschlechtsidentität oder Rassismuserfahrungen betroffen sind. Ist. Das bedeutet, dass vor allem die Probleme solcher Jungen thematisiert werden können, dieser normgerechten Lebensweise entsprechen. Das zeigt sich irgendwie auch an dem Foto, das für die Tagung als Werbefoto genommen wurde. Ne? Ich habe im Rahmen der Tagung auch noch mit einem Teilnehmer gesprochen, der in einer Einrichtung arbeitet, die sich an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wendet. Und der meinte, das zentrale Problem dieser Jugendlichen ist, dass sie einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben, also sich von Duldung zu Duldung entlanghangeln und völlig unklar ist, ob sie eine lange Perspektive zu bleiben haben. Und dann oft das Problem ist, dass sie überhaupt keine Lust haben, zur Schule zu gehen. Das heißt, sein Problem ist, wie motiviere ich diese Leute zum Schulbesuch? Das ist sozusagen ein Problem, zu dem aus meiner Sicht jedenfalls in diesem Vortrag sehr wenig Hilfe kam. Die These, dass junge männliche Bezugspersonen brauchen, und das also vor allen Dingen auch in Form von Vätern, bedeutet, dass bestimmte Eltern- und Familienkonstellationen als defizitär markiert werden und Frauen die Fähigkeit und Befugnis entzogen wird, mit Jungen pädagogisch zu arbeiten. Und das sieht man dann auch auf dieser Tagung, also da wurden dann einige Redner eingeladen, das waren alles weiße Männer, auch eine Podiumsdiskussion über die Jungenarbeit, über den gesellschaftspolitischen Umgang mit dem Jungenproblem. Das Podium war gefüllt von weißen deutschen Männern. Dass es etliche Jungen geben könnte, für die in bestimmten Punkten nicht der Bezug zu einem Mann, sondern zu einer Person mit Migrationserfahrung zentral sein könnte, ist darin nicht denkbar. So. Ich bin gebeten worden, in diesem Vortrag auf den Zusammenhang zwischen Heteronormativität und sozialer Ordnung einzugehen. Mein erster Gedanke war, naja, Heteronormativität ist so eine soziale Ordnung. Und dann dachte ich, ach, vielleicht geht es um den Zusammenhang von Heteronormativität und Kapitalismus. Das ist ein beliebtes Thema und vor allen Dingen eine häufige Kritik, dass das in queeren Theorien unterbeleuchtet ist. Und so auch in meiner bisherigen Arbeit, das heißt, ich musste mich erstmal einarbeiten. Und bin auf eine interessante Debatte gestoßen zwischen den beiden feministischen Politikwissenschaftlerinnen, Philosophinnen, Judith Butler und Nancy Fraser. Diese Debatte bin ich gestoßen. Die entzündete sich ein bisschen an einem Buch von Nancy Fraser, die versucht hatte, ein Modell zu finden, in dem sie verschiedene soziale Bewegungen zusammenfassen kann und verständlich machen kann in ihrem Bezug zu verschiedenen Formen der Unterdrückung und in denen sie diese auch als gleichberechtigt oder als jeweils berechtigt darstellen kann. Weil es gibt schon das Problem, dass sich sozusagen innerhalb von linken oder sozialen Bewegungen häufig vorgeworfen wird, man würde entweder die Bewegung spalten durch irgendwie Identitätspolitiken, also nur das Verfolgen von Interessen von Lesben und Schwulen und Schwarzen, oder aber die Linke zu sehr zu hegemonialisieren und genau solche Kämpfe nicht zu sehen. Nancy Fraser meinte, dass die Koexistenz sogenannter kultureller und sozialer Kämpfe verstanden werden könnte, wenn man zwei verschiedene Formen der Ungerechtigkeit annimmt und zwischen Kämpfen um Anerkennung und Kämpfen um Verteilung unterscheidet. Beide Kämpfe sind für Fraser gleichberechtigt. Heterosexismus ist nun, also das ist der Begriff, den sie verwendet, im Wesentlichen eine Frage mangelnder Anerkennung. Das bedeutet für sie, dass Leute nicht vollständiges Mitglied der Gesellschaft sind, Zugehörigkeitsprobleme haben. Ein Statusproblem ist es, das auch ökonomische Folgen haben kann Benachteiligungen, aber diese sind zu trennen von den Folgen ungerechter Verteilung. Die ökonomischen Schlechterstellungen von Schwulen und Lesben sind deshalb aus ihrer Sicht durch Kämpfe um Anerkennung überwindbar. Change the relations of recognition and the maldistribution would disappear, sagt sie. Butler kritisiert es. Sie ist der Ansicht, dass der Begriff der Produktion nicht auf ökonomische Produktion reduzierbar ist, sondern die Produktion und Reproduktion menschlichen Lebens bedeuten muss. Und das bedeutet natürlich auch, die Norm der heterosexuellen Familie als zentral für diese Produktion zu begreifen. Sie bezieht sich dabei vor allen Dingen auf Argumente sozialistischer Feministinnen aus den 70ern, in deren Überlegungen the regulation of sexuality was systematically tied to the mode of production proper to the function of political economy. Nancy Fraser wendet wiederum dagegen ein, dass die Verbindung zwischen Sexualität und Mehrwertakkumulation im Spätkapitalismus gelochert sei. Dass also die Regulierung des Sexuellen und die Regulierung der Produktion nicht direkt zusammenhängen. Weil zum Beispiel es ein Bereich entstanden ist, der irgendwie das persönliche Private bedeutet, der relativ unbeeinflusst ist von den Imperativen der kapitalistischen Produktionsweise. Fraser meint, dass beobachtbar ist, dass der Kapitalismus nicht auf Heterosexismus angewiesen ist und es zu einer Flexibilisierung von Produktionsverhältnissen und Arbeitswelt bezüglich heterosexueller Dominanz kommt. Und in der Tat haben insbesondere weiße schwule Männer, aber auch allgemein homosexuelle Subjekte und Queers Anerkennung gefunden als zur Nation zugehörig. Also es gab ja diesen Einbürgerungstest in Baden-Württemberg, in dem sozusagen als zentrales Merkmal für die Einbürgerung und Integration in Deutschland die Toleranz von schwulen Söhnen beispielsweise galt. Queers sind potenzielle Konsumentinnen und eine Zielgruppe von Werbung und sie sind teilweise aufgrund ihrer traditionsgelösten und unsicheren Biografien und ihren Erfahrungen mit Unsicherheitsmanagement mit genau jenen Fähigkeiten ausgestattet, die ein deregulierter Arbeitsmarkt benötigt. Volker Woltersdorf nennt das Queer Skills. Es ist schön an Vorträgen, dass die Leute immer an Stellen lachen, wo man das gar nicht geplant hat. Auch eine Erfahrung bei Performances. Ich kann diese ganze Debatte nicht auflösen. Ich fand einen Punkt noch interessant, den Anna Marie Smith eingewendet hat, die das Ganze nochmal kommentiert hat und sowohl gegen Butler als auch gegen Fraser Kritiken wendet und beispielsweise meint, dass Butler nicht dekonstruktivistisch genug ist, während Fraser Butler vorwirft, dass sie also mit dekonstruktivistischen Mitteln arbeitet, die man nicht zur Theoretisierung des Sozialen verwenden kann. Anna Marie Smith meint, dass, weil es sozusagen empirisch offen ist, ob Heteronormativität wirksam ist oder nicht, muss es als ein sensibilisierendes Konzept in der Forschung eingesetzt werden. Sie sagt, Feminist theorists, queer studies students and students of political economy should consider the possibility that there might be a mutually constitutive relation between the regulation of sexuality and the reproduction of capitalist relations in specific contexts. But such a relation would always have to be demonstrated with reference to specific historical cases through structured empirical research. Ich fand das ganz interessant und habe überhaupt nicht auf meine Zeit geguckt. Ich würde eine Sache noch dazu bringen. Die ganze Diskussion hat sich vor allen Dingen um die Kämpfe von und den Einschluss von Schwulen und Lesben konzentriert. Transgender kommen nicht vor, Intersexuelle kommen nicht vor. Und es geht also sozusagen auf diese Eingrenzung, auf die ich schon vorher eingegangen bin, diese Eingrenzung von anti-heteronormativen Kämpfen, diese Eingrenzung dessen auf Lesben und Schwule, deren Anerkennung und Integration. Das sind Probleme und bestimmte Fragen können dann nicht mehr gestellt werden. Sie meint auch Anna Marie Smith, dass zum Beispiel, wenn man das Privileg der heterosexuellen Ehe problematisiert, könnte man einerseits fordern, dass Schwule und Lesben integriert werden, auch heiraten dürfen, oder aber die Privilegien von Ehe abgeschafft werden, deinstitutionalisiert werden oder diese Privilegien anders verteilt werden. Für Nancy Fraser würde das keinen Unterschied machen, weil es wäre beides eine Frage der Anerkennung und Zugehörigkeit. Für diejenigen, die nicht in monogamen Partnerschaften leben, macht es sehr wohl einen Unterschied. So. Ich komme zum letzten Punkt. Möglichkeiten, mit diesem Konzept zu arbeiten. Und ich werde dabei also einerseits auf Fragen der Forschung eingehen und andererseits auf Fragen des politischen Handelns, weil also mir wichtig ist, das beides zu verknüpfen oder beides zu thematisieren. Das bleibt alles so ein bisschen kursorisch, also eher Empfehlungen und Ideen. Mit der Perspektive, die ich hier vorgestellt habe, geht eine Definition von Problemen einher, die sich unterscheiden von den herrschenden Definitionen. Nicht die Untersuchung der Abweichung und der Frage, wie am besten diese Abweichung in Normalität integriert werden kann, steht im Vordergrund, sondern die Frage danach, wie Abweichungen sozial hergestellt werden, wer von ihnen profitiert und wie sie überhaupt entstehen, diese Abweichungen. Nicht die Frage steht im Vordergrund, wie sich ein durchschnittlicher Junge entwickelt beispielsweise und wie man ein einzelnes Modell für Geschlechterpolitik entwerfen kann, sondern zum Beispiel die Untersuchung der Vielfältigkeit und vielfältigen Lebenslagen von Jungen, der Jungwerdung und die Untersuchung von Einarbeitungsprozessen in die heterosexuelle Ordnung, wie es Sabine Jösting nennt. Und es geht um ein kritisches Eingreifen in heterosexistische, rassistische und kapitalistische Verhältnisse. Allerdings gibt es da ein paar Probleme, die ich also zum Teil schon angedeutet habe. Viele derjenigen, die zu Sexualität und Geschlecht arbeiten, sehen als Hauptproblem die Setzung von Heterosexualität als Norm oder fokussieren auf die Bekämpfung der Unsichtbarkeit von Schwulen und Lesben oder sehen bereits in dem Vorhandensein von homosexuellen Begehren, von Überschreitung und Zweigeschlechtlichkeit oder Transgender ein subversives Moment. Das hat in politischem Handeln tendenziell die Folge, dass die eigene Integration in die bestehende Gesellschaft auf Kosten anderer betrieben wird, beispielsweise derer, für die Sichtbarkeit eine Bedrohung darstellt. Die Definition von zu bearbeitenden Problemen hängt von den Perspektiven ab, die wir anwenden und den Interessen, die wir verfolgen. Das hat zum Beispiel neulich in einem Interview eine Transaktivistin, Vivian Namaste aus Kanada, die also zu Transgender, Transsexualität, aber auch Prostitution und Gefängnissen arbeitet, darauf hingewiesen, dass innerhalb der Kämpfe um die Anerkennung von Transsexualität oder die Probleme von Transgender-Leuten sehr oft und sehr viel Prostituierte beteiligt waren, die aber in den Darstellungen über Transgender nicht vorkommen als Teil dieser Menge. Und dass die Probleme, um die sich vor allen Dingen gekümmert wird, Probleme der Menschenrechte sind, aber nicht Probleme wie zum Beispiel, wer bekommt im Knast Hormone und wie kommt man daran? Ja, also die Frage ist, wann rufen wir zu einer Demo auf und zu welchen Demos gehen wir? Im wissenschaftlichen Arbeiten hat es die Folge, dass zentrale Wirkweisen von Heteronormativität nicht erkannt werden, beziehungsweise bestimmte Probleme überhaupt nicht benennbar sind. So stellte zum Beispiel Christian Klesse in seiner Forschung zu nicht-monogamen, schwulen und bisexuellen Beziehungen fest, dass das Konzept der Heteronormativität nicht dazu taugt, die Situation von bisexuellen Frauen zu verstehen. Biphobie, also die Ablehnung von Bisexualität, hat nämlich verschiedene Dimensionen. Frauen, die sich als bi outen, erfahren von heterosexuellen Männern offenbar sehr schnell, dass sie als sexuell verfügbar gesehen werden. In der lesbischen Szene wiederum gelten sie schnell als Verräterinnen, weil sie ja immer, wenn sie wollen, in die sichere Bank der Heterosexualität flüchten können, die offenbar ja gar nicht so sicher ist. Das lässt sich, so mein Klasse, nicht mit Heteronormativität gut beschreiben. Auch das Modell von Rubin findet er nicht ausreichend, weil es in rassistischen Strukturen privilegierte lesbische Identitäten ebenfalls nicht erfassen kann. Ein zweiter Punkt ist die Frage, wem man sich als Verbündete sucht, mit wem man zusammenarbeitet. Heteronormativität ermöglicht die Zusammenarbeit von Menschen quer zu geschlechtlichen und sexuellen Identitäten. Ist als etwas gedacht, das, wie gesagt, unser aller Leben strukturiert. Gleichzeitig bedeutet dieses Konzept anzuerkennen, dass kaum jemand eine rein privilegierte oder völlig ausgeschlossene Position bekleidet. In der politischen Zusammenarbeit bedeutet dies eine beständige Reflexion der Differenzen der Teilnehmenden, eine beständige Positionierung in und gegen Machtverhältnisse, insbesondere derer, die davon privilegiert sind und profitieren. Das ist erneut eine Forderung, die von schwarzen Feministinnen seit den 80ern geäußert worden ist und, wie Jim Habitaborn kritisiert, tendenziell ausgelöscht wird, diese Forderung, in Geschichten von Queer, wonach es da irgendwie immer nur um eine immer stärker werdende Kritik an Identität und das Feiern von Nicht-Identität geht. Seid ihr noch da? Ich habe noch 1,5 Seiten. Ich sehe lauter müde Gesichter. Innerhalb von Forschungssettings bedeutet das auch die Bedeutung der eigenen Position und Perspektive für das ausgewählte Thema und den Forschungsprozess anzuerkennen. Zahlreiche Studien zu Geschlecht und Sexualität benennen beispielsweise nicht Mehrfachzugehörigkeiten ihrer Teilnehmenden, woraus man schließen kann, dass beim Sampling, also bei der Auswahl der Forschenden, das keine Rolle spielt. In Kontakt mit den Forschungsteilnehmerinnen, beispielsweise in Interviews, ist ebenfalls zu reflektieren, dass diese nach wie vor strukturiert sind, indem man zum Beispiel glaubt, das Gegenüber als Mann oder Frau erkennen zu können. Oder indem man annimmt, dass das, was einem Forschungsteilnehmerinnen sagen, gewissermaßen überhaupt keinen Unterschied macht oder überhaupt keine Reflexion dessen ist, was ich für eine soziale Position bekleide. Sozusagen Forscherin als Mediatorin, die unsichtbar ist und die Daten erhebt, die auch alle anderen genauso erheben könnten. So hat Irina Schmidt, die mit Jugendlichen geforscht hat, vor der Forschung beschlossen, dass sie sich nicht als queere Lesbe outen wird, obwohl sie das also normalerweise tut, und hat sich dann im Nachhinein geärgert und einen Artikel als Selbstreflexion geschrieben, in dem sie zahlreiche Gründe findet, warum eine Selbstpositionierung gegenüber Forschungsteilnehmerinnen wichtig wäre. Entgegen der üblichen Vorstellung also von dieser Idee des unsichtbaren Mediums. Sie meint zum Beispiel, dass es Teilnehmerinnen erschwert wird, sich als nicht heteronormativ zu positionieren, wenn es keine Bündnispartnerinnen gibt. Auch gibt es besonders im Umgang mit Jugendlichen die Annahme, diese würden überfordert werden von einer nicht heteronormativen Positionierung ihres Gegenübers. Dabei sind sie doch, so Schmidt, die eigentlichen Expertinnen im Entschlüsseln und Aushandeln gesellschaftlicher Vorgaben. Eine Thematisierung der Lebensform der Forscherin wäre also kein Einbruch in eine ansonsten geschützte jugendliche Lebenswelt, sondern könnte auch als Ausdruck davon gelten, dass Jugendliche ernst genommen werden. Die Frage der Verbündeten bezieht sich im wissenschaftlichen Kontext auch darauf, wer zitiert wird, wessen Beiträge ausgelöscht werden oder als die je eigenen dargestellt werden. Kritik an der Art und Weise, wie wir zu Subjekten gemacht werden und andere subjektivieren, bedeutet auch, Formen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zu finden, quer zu Disziplinen und theoretischen Heimaten. Es bedeutet, sich in unsichere Gebiete zu bewegen, den vermeintlich erworbenen Expertinnenstatus abzulegen und bei bestimmten Themen oder Fragestellungen anzuerkennen, dass dazu andere Leute wesentlich fundiertere Dinge sagen können. Dies führt mich zu Fragen der Arbeitsteilung zurück, die ja für feministische Politiken seit jeher zentraler Punkt sind. Was würde es bedeuten, Konferenzen oder Seminare zu besuchen, ohne dort zu reden? Dort einfach nur zuzuhören, insbesondere denen, deren Wissen im Allgemeinen als zu emotional, einseitig und unwissenschaftlich abqualifiziert wird. Also dieser Referent, über den ich am Anfang geredet habe, der ist dann auch danach zu einem der Kritiker hingegangen und hat gesagt, er hat echt Probleme, wenn Leute so emotional und mit so persönlichen Geschichten ankommen. So, ich komme zum Schluss. Ich habe am Dienstag das Freie Radio Halle, dessen Namen ich leider schon wieder vergessen habe, Korax, ein Interview mit mir gemacht, also um für diese Veranstaltung zu werben, und hat mich gefragt, oder das Interview hat mich gefragt, was denn mein Entwurf für eine andere Gesellschaft wäre. Und ich habe dann irgendwas gefaselt von Schubladen, nicht mehr Schubladen stecken, und war danach so ein bisschen unzufrieden über diese Antwort, hat mich mit einem Freund unterhalten, der dann sofort 10 Punkte nannte. Und dachte, ich benenne auch noch mal ein paar. Also meine Vorstellung von einer anderen, einer besseren Gesellschaft beruht auf einem Verständnis von Mitverantwortung füreinander, auf dem Ziel der Vervielfältigung von Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten, auf der Forderung nach einem Recht auf Selbstbestimmung, auf der Anerkennung der Perspektivität unseres Denkens und Handelns und dem beständigen Versuch, diese zu überschreiten, auf der Arbeit an der Abschaffung von Privilegien und dem Eingehen von Risiken dafür. Und vielleicht auf irgendeine Art von Idee der uneingeschränkten kritischen Solidarität. Vielen Dank. Ja.